Der Predigttext für heute Abend ist noch einmal ein kurzer. Das ist Exodus 20, Vers 16, 2. Mose 20, Vers 16. Da heißt es, und das ist das Wort Gottes: Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Ja, himmlischer Vater, hab Dank für dein Wort. Es ist dein gutes Wort, das uns hilft, dich zu lieben, zu verstehen, was es heißt, dich zu lieben, dir und deinem Namen Ehre zu machen, dir zu gehorchen und zur Freude und Erbauung unserer Nächsten auch zu leben. Herr, hilf uns zu verstehen, was dieses Wort uns zu sagen hat. Öffne unsere Ohren des Glaubens, dass wir hörend hören und verstehen, und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir haben das öfter wiederholt. Die Gebote Gottes definieren die Liebe. Sie sagen uns, was Liebe ist. Sie sagen uns, wie man Liebe lebt. Für uns Christen sind die Gebote nicht etwas, das uns Gott angenehm macht. Wir sind Gott bereits angenehm gemacht durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Gebote, das ist das Gesetz Christi für uns, die zeigen uns, wie wir aus dieser Stellung heraus, in der wir sind durch Christus, wie wir aus der Kraft des Geistes Gott und den Nächsten lieben. Und im 9. Gebot nun erfahren wir, wie wir unseren Nächsten mit unseren Worten lieben können. Und dieses Gebot, wie es hier steht in Exodus 20, ist es eigentlich relativ eng gefasst. Es bezieht sich auf Aussagen, die jemand im Gericht macht. Dazu ist es zunächst einmal gegeben. Aussagen im Gericht, Zeugenaussagen im Gericht. Du sollst keine unwahre Zeugenaussage über jemanden machen. Das ist die erste Bedeutung des Gebotes hier. Und in späteren Kapiteln dann, im 2. und 3. Buch Mose auch, finden wir weitere Ausführungen zu den Geboten, Erläuterungen oder wird einfach etwas detaillierter dann auch gesagt. Und zum 9. Gebot finden wir da Folgendes, zum Beispiel in Exodus 23, Vers 1. Du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Du sollst deine Hand nicht dem Schuldigen reichen, um als falscher Zeuge aufzutreten. Du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so das Recht beugst. Auch den Geringen sollst du in seinem Rechtsstreit nicht begünstigen. Das ist alles enthalten in diesem 9. Gebot. Und dann in Levitikus, also im 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 15 und 16, da wird auch noch einmal etwas dazu gesagt: Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Das Gericht war damals im alten Israel viel stärker im alltäglichen Leben präsent, als es das heute bei uns ist. Wir haben heute nicht mehr so direkt mit den Gerichtshöfen zu tun. Die meisten von uns kennen das Innere eines Gerichtssaals, vielleicht aus Filmen, oder vielleicht der eine oder andere unter uns war schon einmal in einem Gerichtssaal da präsent, hoffentlich nicht als Angeklagter. Zur Zeit, da die Gebote gegeben wurden, war das anders. Da war das Geistliche und das Alltägliche, das Soziale und das politische Leben, die waren auch in der Öffentlichkeit viel näher zusammen, mehr auch ineinander verwoben, miteinander verbunden. Also die geistliche Leitung des Volkes Gottes, die hatten auch die Gerichtsbarkeit inne. Und darum sind die Gebote oft auch so formuliert, oder? Da war das Gesetz für das geistliche Leben enger gefasst und das Gesetz für das äußerliche Leben, das war näher zusammen. Und diejenigen, die rechtliche Entscheidungen fällten, das waren eben dann auch dieselben, die den Gottesdienst durchführten, die Opfer brachten, das Volk über die Wege Gottes belehrten und die predigten. Das waren auch die Richter, die Juristen für das Volk Gottes. Eine öffentliche Rechtssache, zum Beispiel Diebstahl oder Mord oder Ehebruch, das wurde von den geistlichen Führern verhandelt und von ihnen gerichtet. Und das Entscheidende im Zusammenhang mit dem 9. Gebot über Schuld oder Unschuld wurde, wenn möglich, immer mit Hilfe von Zeugen entschieden. Man kannte nicht ein Geschworenengericht, wo die Geschworenen so die Indizien abwogen und ja, was spricht dafür, was dagegen. Man brauchte Zeugen. Zwei Zeugen mussten mindestens da sein, damit jemand verurteilt werden könnte für eine Tat. Und darum war es ebenso wichtig, dass man zuverlässige Zeugen hatte. Wenn zwei Zeugen übereinstimmend aussagten, dass jemand Ehebruch beging oder gar jemanden getötet hatte, dann erst wurde er zum Tod verurteilt. Und weil die Zeugen einen so wichtigen Einfluss auf das Urteil hatten, stand auch auf falsche Zeugenaussage dasselbe Urteil wie für die Tat. Also wenn ich jemanden fälschlich beschuldigte durch meine Zeugenaussage und das kam heraus, dann wurde ich gleich verurteilt mit der gleichen Strafe, wie der Angeklagte verurteilt worden wäre durch meine falsche Zeugenaussage. Was im alten Israel für das öffentliche Leben galt, das hat für uns heute seine besondere Bedeutung im Leben der Christen, im geistlichen Leben der Christen. Also viele der Dinge, die da damals juristisch abgehandelt wurden, das betrifft uns heute im geistlichen Leben. Zum Beispiel wissen wir ja, dass auf Ehebruch die Todesstrafe stand. Also wenn jemand Ehebruch begangen hatte, da heißt es, er soll ausgerottet werden aus dem Volk Gottes. Und das geschieht heute im Geistlichen dann so, dass man jemanden, der Ehebruch begeht und darin verharrt, der muss aus der Gemeinde hinausgetan werden. Er wird unter Kirchendisziplin gestellt und hat keinen Anteil mehr am Mahl des Herrn, zum Beispiel, und so weiter, bis er Buße tut. Also nach draußen tun, außerhalb des Volkes Gottes. Das war die Bedeutung. Also was im alten Israel öffentlich, sichtbar oder könnten wir sagen materiell geschah, das geschieht im Volk Gottes heute eher im Geistlichen. Wir sollen wahrhaftige Zeugen der Wahrheit sein, sagt das 9. Gebot. Wir sollen die Wahrheit sagen und sie gebrauchen, um unserem Nächsten Gutes zu tun, um sein Leben zu fördern. Liebe und Wahrheit gehen Hand in Hand. Und so heißt es im 1. Korintherbrief, wo die Liebe in ihren Eigenschaften beschrieben wird, da im 13. Kapitel ganz berühmt, da heißt es in Vers 6, sie, die Liebe, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Die Liebe und die Wahrheit, das ist eins hier. Die Liebe und die Wahrheit sind nicht trennbar. Gott selbst ist Liebe, Gott ist Wahrheit. Wenn wir auf Gott schauen, so wie die Schrift ihn uns zeigt, verstehen wir, dass Wahrheit nicht nur eine verstandesmäßige Richtigkeit ist oder Korrektheit, zum Beispiel so, wie wir wissen, es ist wahr, dass 2 und 2 4 ergibt. Oder dass die Nachricht stimmt, das ist wahr. Gene Hackman ist gestorben vor einigen Tagen. Das ist eine Wahrheit natürlich. Aber die Bibel meint nicht das oder nur das mit Wahrheit. Die Wahrheit Gottes ist seine Wahrhaftigkeit. Das geht über Korrektheit weit hinaus. Das heißt, bei Gott ist nicht die kleinste Falschheit oder Unreinheit in ihm. Was er ist und was er sagt und was er tut, ist in vollkommener Übereinstimmung. Was Gott ist, was Gott sagt und was Gott tut, das stimmt vollkommen überein. Das ist seine Wahrhaftigkeit. Gott hat keine Maske. Er verstellt sich niemals. Was er sagt, ist absolute Realität. Was er voraussagt, das wird geschehen, das geschieht. Was er uns verspricht, das bekommen wir ganz bestimmt. Das heißt nicht, dass wir seine ganze Wahrheit zu sehen bekommen, dass wir seine ganze Wahrheit zu erkennen bekommen, das könnten wir niemals ertragen, oder wenn wir Gottes ganze Wahrheit zu erkennen bekämen. Was wir aber ertragen können, hat Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus offenbart. Er hat uns seine Wahrheit oder diesen Teil, vielleicht Teil ist vielleicht nicht so ein gutes Wort, aber diesen Teil seiner Wahrheit, die er uns offenbart hat, hat er in Christus offenbart. Er, Christus, er ist der wahrhaftige Zeuge der Wahrheit. Ja, er ist Wahrheit Gottes in menschlicher Gestalt. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus dann, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 18, Vers 37 sagt der Herr, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und Offenbarung 3, Vers 14, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Jesus Christus ist die Wahrheit. Er ist der wahrhaftige Zeuge von Gottes Wahrheit. Der Sohn Gottes. Dieser wahrhaftige Zeuge ist nicht dazu gekommen, nur um uns über gewisse religiöse Wahrheiten zu informieren. Sein Zeugnis der Wahrheit betrifft nicht nur, was er sagt, sondern auch alles, was er ist. Sein Sein. Er offenbart Gott als der, der er ist. Und darum sagt er, wer mich sieht, sieht den Vater. Und natürlich hat er uns auch mit Worten und Informationen mitgeteilt, wer der Vater ist und was der Vater will von uns. Aber auch sein Wort, das ist mehr als nur Information. Wenn es heißt, dass Gottes Wort Wahrheit ist, dann bedeutet das nicht nur, dass die Bücher der Bibel richtig darüber berichten, was in der Geschichte der Menschheit geschehen ist oder was noch geschehen wird. Dass Gottes Wort Wahrheit ist, bedeutet auch, dass das, was Gott sagt, spricht, dass das Realität schafft, herbeiführt. Gottes wahrhaftiges Wort führt Realität herbei. Und so demonstriert er das bei der Erschaffung der Welt. Gott sprach, es werde und es wurde. Und der Herr Jesus heilte und erweckte Menschen von den Toten, indem er es nur aussprach. Er hat es in die Realität gerufen durch sein Wort, sein wahrhaftiges Wort. Gott ist der Wahrhaftige, der vollkommen Reine. Er ist immer der Gleiche und es gibt keine Veränderung seiner Vollkommenheit. Er ist der Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Jakobus 1, Vers 17. Und Jesus, der wahrhaftige Zeuge, hat ihn offenbar gemacht im Wesen, im Wort und in der Tat. Und darum ist er der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er ist in die Welt gesandt worden, um von der Wahrheit zu zeugen. Die Wahrheit Gottes soll nicht nur bekannt werden in der Welt, sondern sie soll sich so durchsetzen, dass die Menschen, die Gott in seinem Bild geschaffen hat, wie er wahrhaftig werden. Sein Wort der Wahrhaftigkeit spricht und wir werden verwandelt und wir werden wie er wahrhaftig und immer wahrhaftiger. Das muss so sein, denn wir Menschen, ursprünglich waren wir von der Wahrheit abgefallen. Römer 3, Vers 4 sagt, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. So das harte Urteil Gottes über uns. Das ist Gottes Wahrheit über uns, dass sein Wort spricht. Das ist eine Tatsache. Es soll aber nicht so sein und es soll nicht so bleiben, sondern wir sollen danach trachten, wahrhaftig zu sein, wahrhaftiger zu werden. Und darum ist uns auch das 9. Gebot gegeben. Du sollst nicht ein falsches Zeugnis über deinen Nächsten geben, sondern sollst Zeuge der Wahrheit sein. Und was bedeutet das denn konkret, wenn, dass wir als falscher Zeuge aussagen könnten? Wie würden wir das machen? Was ist falsch? Wir haben bereits gesehen, dass es dabei einerseits um Aussagen im Gericht geht. Wir dürfen nicht die Unwahrheit darüber sagen, was jemand getan oder nicht getan hat. Dazu gehört auch jede Art von übler Nachrede, dass wir über andere sprechen und Dinge über sie sagen, die nicht wahr sind, zuerst einmal. Wir sollen darunter nicht nur verstehen, dass wir keine Lüge über jemanden reden sollen, sondern auch, dass wir faktische Wahrheiten nicht falsch einsetzen sollen. Wir können auch die Wahrheit, die faktische Wahrheit so gebrauchen, dass es jemandem schadet, wenn wir diese Wahrheit falsch einsetzen. Das ist eigentlich auch, dann sind wir auch falsche Zeugen der Wahrheit. Und hinter dieser Sünde steht einfach die böse Absicht, mit unseren Worten, mit unserer Rede oder Kommunikation jemandem Schaden zuzufügen. Üble Nachrede besteht oft nicht aus lauter Lüge, sondern aus Teilwahrheiten oder sogar vielleicht wahren Fakten. Aber diese werden dann nicht dazu eingesetzt, um dem Nächsten wahrhaftig zu nützen, ihm Gutes zu tun. Oft setzt man dabei auch einfach den anderen herab, um sich selbst dann in ein besseres Licht zu stellen. Maria hat schon wieder ihre Arbeit nicht korrekt durchgeführt. Dahinter steht vielleicht die unausgesprochene Aussage, ich würde das nie so mangelhaft machen. Auch unter Christen kann das geschehen. Manchmal versteckt sich das falsche Zeugnis oder die üble Nachrede hinter frommen Masken. Wir sollten mal für Karl beten. Er hat da Mühe in dieser Sache. Das kann geistlich getarnte, üble Nachrede sein. Und das ist schlimmer als die offene Verleumdung, nicht wahr? Weil man dadurch vorspielt, man wäre tatsächlich wahrhaftig, während man das dann gerade nicht ist. Wenn wir üble Nachrede uns anhören und sie dann weiterreichen, ist das ebenfalls eine Sünde gegen das 9. Gebot. Es ist die Bereitschaft, jemandem durch Unwahrheit oder falsch angewandte Wahrheit zu schaden. Wir schaden durch falsches Zeugnis schließlich nicht nur dem Nächsten, sondern wir verleumden auch Gott, der die Wahrheit zum Wohl des Menschen gegeben hat. Wir geben auch ein falsches Zeugnis, wenn wir selbst nicht so leben, wie wir sprechen. Dann geben wir ein falsches Zeugnis der Wahrheit, wenn wir nicht so leben, wie wir sprechen. Wenn wir sagen, man soll so oder so leben, dies oder jenes tun und tun es selbst nicht, dann bezeugen wir etwas, das in unserem Leben nicht wahr ist. Wir sind nicht wahrhaftig, wenn wir nicht gemäß unserem Bekenntnis leben. Das Bekenntnis sagt, das ist Wahrheit. So lehrt Gottes Wort. Und wenn wir nicht Gottes Wort über unsere Interessen stellen, sondern unsere eigenen Wege gegen Gottes Wahrheit durchsetzen, dann geben wir unseren Nächsten ein falsches Zeugnis von der Wahrheit Gottes. Ihr seht, das sind ganz feine Unterschiede, oder? Der Jakobusbrief ermahnt uns besonders in dieser Sache. Das hauptsächliche Anliegen dieses Briefes, des Jakobusbriefes, ist, ein Christenleben zu fordern, das wahrhaftig ist. Ein Leben, das mit dem Bekenntnis des Glaubens übereinstimmt. Und Jakobus nennt in seinem Brief ganz prominent die Zunge, das Instrument, mit dem wir reden. Die Zunge, die ein überaus großes Übel anrichtet, wenn sie nicht zur Ehre Gottes und zum Wohl des Nächsten gebraucht wird. Jakobus schreibt, Kapitel 3, Vers 8, die Zunge aber kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, soll nicht so sein. Lass mich zusammenfassen. Ein falsches Zeugnis zu geben ist jede Äußerung oder Kommunikation, die zum eigenen Vorteil und zum Schaden des Nächsten nicht die Wahrheit sagt oder die Wahrheit falsch gebraucht und darstellt. Das könnte die Frage aufwerfen, wie ist es denn mit sogenannten Notlügen? Wir sprechen von Notlügen. Ist es immer, in jedem Fall falsch, die Unwahrheit zu sagen? Wenn wir zum Beispiel an die Situation denken, als die Nazis in Europa die Juden verfolgten und sie umbrachten und viele Leute in ihren Häusern Juden versteckten. Und wenn dann die Nazis an die Tür klopften und fragten, habt ihr Juden im Haus? Durfte man dann lügen? Es gibt dazu verschiedene Meinungen unter Christen auch. Und unter dem Begriff Notlüge wird vielleicht zu oft ein falsches Zeugnis gerechtfertigt, weil man sagt Notlüge. Und wir sollten diese Frage nicht leichtfertig beantworten. Ich denke, wir können hier zwei biblische Prinzipien anwenden. Erstens, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sollen den Obrigkeiten gehorchen, aus Prinzip, weil sie sind von Gott eingesetzt, aber die Apostel sagen dann auch, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn jetzt ein Mensch oder eine menschliche Einrichtung einen Menschen ermorden will, da bin ich nicht verpflichtet, ihm die Wahrheit zu sagen, damit ich ihm dann helfe, seine böse Absicht auszuführen. Das ist meine Überzeugung. Die Bibel stellt nach meiner Überzeugung dann das Gebot, Leben zu schützen, über das Gebot, die Wahrheit zu sagen, kein falscher Zeuge zu sein. Also wenn ich dann, um zu dem Beispiel zurückzukommen, den Nazis nicht sage, dass ich einen Juden versteckt habe im Haus und ihnen sage, nein, na habe ich nicht, dann sündige ich nicht, weil ich diesem Menschen sein Leben schütze und fördere. Ich helfe nicht dem Bösen, seine böse Tat durchzuführen. Es gibt in der Bibel Beispiele, wo Gebote gebrochen wurden, um Schlimmeres abzuwenden, wo Gott die Übertreter straffrei ausgehen ließ oder sie sogar lobte. Als der Pharao zum Beispiel befahl, dass alle hebräischen Kinder unter 2 Jahren getötet werden müssen, in den Nil geworfen werden sollten, da gab es 2 Hebammen, die haben das nicht befolgt. Und sie haben auch gelogen, als sie von den Knechten des Pharaos zurechtgewiesen wurden, warum sie die Kinder jetzt nicht getötet haben, sagten sie, ja, wir kommen immer zu spät, die Frauen sind so stark und die Kinder sind dann schon geboren, wenn wir kommen. Sie haben gelogen, aber Gott belohnte diese Hebammen und er hat sie sogar gelobt. Oder die Hure Rahab versteckte Kundschafter in Jericho und sie hat die Verfolger der Kundschafter angelogen und hat gesagt, die sind schon weitergegangen. Ihr werdet sie vielleicht noch erwischen, wenn ihr da zur Stadt hinausgeht. Sie hat sie aber versteckt und sie hat gelogen. Hebräer 11 wird sie dafür gelobt. Gleicherweise Agenten des Königs David, als er auf der Flucht war, die Agenten, die ihm Nachricht bringen wollten, die mussten sich dann verstecken. Eine Frau hat sie in einem Brunnen versteckt und hat ihre Verfolger auf die falsche Fährte gelockt. Auch diese Frau hat die Verfolger angelogen, weil sie hat den Männern Gottes damit geholfen. All diese Beispiele, all diese Menschen haben gelogen. Sie haben eigentlich ein falsches Zeugnis von der Wahrheit gegeben. Aber sie taten das, um Unschuldige zu schützen oder um Gottes Plan mit seinem Volk voranzuführen. Es ist immer noch die Übertretung des 9. Gebotes, ganz klar, aber es geschieht zur Rettung von Leben und es geschieht nach Gottes Plan. Nehmen wir diese Beispiele aber nicht zum Anlass, um uns aus unangenehmen Situationen herauszulügen. So wäre das dann auch nicht gemeint. Aber wie können wir, zum Schluss, wie können wir das 9. Gebot positiv befolgen? Was bedeutet es hier, dass wir nicht nur das Falsche nicht tun, sondern das gute Gegenteil tun? Es bedeutet, nach dem Vorbild Gottes die Wahrheit dazu zu gebrauchen, um das Leben unseres Nächsten zu fördern. Wie bereits gesagt, die Wahrheit ist nicht nur eine richtige Information über Tatsachen, sie ist auch eine Eigenschaft des Charakters. Die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit. Nur wenn wir im Wesen wahrhaftig sind, wenn wir der Wahrheit entsprechend leben, dann werden wir das Gebot erfüllen. Der wahrhaftige Gott hat seinen Sohn gesandt, der bezeugt, ich bin die Wahrheit. Und dieser Christus lebt durch den Heiligen Geist in uns. Und damit ist die Wahrheit in uns. Er verändert uns zu wahrhaftigen Zeugen. Durch ihn lernen wir, zur Wahrheit zu stehen, selbst wenn sie zu unserem eigenen Nachteil scheint. Die größte Wahrheit, die der Herr uns offenbar gemacht hat, ist, dass wir alle Menschen, wie alle Menschen unter der Lüge des Satans geknechtet sind, der gesagt hat, wenn ihr auf mich hört, werdet ihr sein wie Gott und selber über Gut und Böse entscheiden können. Jesus hingegen sagte, diese Wahrheit, wenn ihr an mich glaubt und in mir bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gottes Wahrheit befreit von der Lüge des Satans, der ja der Vater der Lüge ist, der Unwahrhaftigkeit. Nun wollen wir, die wir an Christus glauben, immer die Wahrheit in dieser Weise gebrauchen. Wir geben sie den Menschen weiter. Es ist der Auftrag der Kirche, das zu tun. Die Kirche hat die Aufgabe, für die Wahrheit zu zeugen und sie in der Welt zu bewahren und aufrechtzuerhalten. So lesen wir im 1. Timotheusbrief, das Haus Gottes ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Kirche ist die Grundfeste, das Fundament der Wahrheit. Die ist bei uns die Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15. Und das heißt, Gott hat durch seinen Christus die Grundlage, das Fundament gelegt, auf dem die Kirche gebaut ist. Der Christus ist Gottes Wahrheit, der Grund, auf dem wir nicht nur stehen, durch den wir vor Gott stehen, sondern den wir auch verkünden. Wir bezeugen diese Wahrheit in Liebe allen Menschen. Du kannst von einem Leben in der Lüge befreit werden. Du kannst die Gefangenschaft unter der Lüge, unter dem Vater der Lüge verlassen. Die Wahrheit, die in Christus gekommen ist, macht dich frei. Das ist das wahre Zeugnis, das die Menschen brauchen. Denn Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dadurch gerettet werden. Und damit hört aber der Auftrag der Kirche, die Wahrheit zu bezeugen und zu pflegen, noch nicht auf. Die Wahrheit Gottes umfasst das ganze christliche Leben. Es ist ein Leben in der Wahrheit. Wir bezeugen einander die ganze Wahrheit des Wortes Gottes zum Nutzen, zum Wachstum in Christus. Wie der Apostel das im Epheserbrief schreibt, führt die Verkündigung der Wahrheit und das Leben in der Wahrheit zu dem Ziel, dass wir, Epheser 4, 13, alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen oder wahrhaftig sein, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Amen.